Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Es ist noch Nacht, als ein Mann in Ulm am 25. Juni 2025 den Notruf wählt. Der Zeuge meldet um 2:30 Rauchgeruch in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs. Wenig später sind mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz und bekämpfen einen gewaltigen Brand. Verletzt wird zum Glück niemand, aber die Lagerhalle, die da brennt, ist keine gewöhnliche Halle. Das Theater Ulm hat dort tausende Kleidungsstücke, Requisiten und Möbel gelagert. Es brennt also nicht nur eine Halle, es brennen Brautkleider, Trachten und Uniformen. Eine Sammlung, die mehrere Millionen Euro wert ist. Und dann ist da noch diese scheinbare Kleinigkeit. Denn im direkten Nachbargebäude hält sich während des Brandes ein Obdachloser auf. Im ersten Zeitungsartikel ist diese Beobachtung so eine Randnotiz. Aber das bleibt nicht lange so, weil die Ermittler bald feststellen, der Brand, der war kein Zufall. In dieser Folge von Akte Südwest beschäftigen wir uns mit der Brandstiftung im Ulmer Theaterlager und mit dem darauffolgenden Gerichtsprozess. Mein Name ist Moritz Klaus und zu Gast ist diesmal mein Kollege Magdi Abulker, der sich intensiv mit diesem Fall beschäftigt und darüber berichtet hat. Hallo Magdi.
Hallo Moritz.
Der Fall, über den wir heute sprechen, der hat ja eine sehr große Tragweite. Auf der einen Seite geht es um eine Straftat und die Frage, wieso legt jemand überhaupt so einen gefährlichen Brand? Auf der anderen Seite geht es aber auch um die Folgen dieses Feuers und ich würde gerne damit anfangen, wie groß war die Zerstörung damals denn wirklich?
Das kann man, glaube ich, auf eine sehr einfache Formel bringen. Materiell war der Schaden gewaltig und immateriell ist er tatsächlich unschätzbar.
Wenn du sagst materiell gewaltig, fang vielleicht kurz damit an. Es ist natürlich schwer in Zahlen zu bemessen, aber welche Zahlen standen denn da im Raum?
Das ist zum einen natürlich das Gebäude selbst. Ich glaube, da kommen wir später noch ein bisschen detaillierter drauf. Und das andere ist natürlich all das, was dem Theater gehört hat, was im Fundus gelagert war, was dort an Kostümen und Möbeln zerstört worden ist. Eine Gutachterin hat den Mindestschaden für diese Requisiten auf 4,5 Millionen Euro inklusive Bergung und Entsorgung geschätzt. Das Theater selber spricht von 11 Millionen an der Stelle.
Kann man was dazu sagen, warum diese Zahlen so weit auseinandergehen?
Es hängt natürlich an diesem Zeitwert, denn wenn du ein uraltes Kostüm hast, hat es tatsächlich keinen hohen realen Wert mehr, materiell. Aber es ist eben ein enormer Schaden, weil es nicht so einfach wieder ersetzt werden kann, beziehungsweise wird die Neuanschaffung oder es neu zu nähen eben ziemlich teuer. Und deswegen kommen da zwei sehr unterschiedliche Zahlen raus.
Jetzt hast du schon gesagt, der immaterielle Schaden, der ist quasi unendlich. Kannst du ein bisschen was über den Wert der Gegenstände sagen und auch vielleicht über die Dinge, die dort gelagert waren, sagen?
Es waren 27.000 Kostüme und darunter waren viele, viele historische Schätze. Also Stücke vom Barock bis zum Rokoko oder über dem Rokoko bis ins 20. Jahrhundert, weil es für alle möglichen auch historischen Stücke eben gedacht war. Capes und Mäntel aus der Zeit von der Jahrhundertwende, Ledermäntel aus dem Zweiten Weltkrieg, Richterroben, Ordensgewänder, Brautkleider, aber auch Tierkostüme aus Märchenproduktion. Alles, was man eben braucht, wenn man auf einer Theaterbühne das Leben aus den vergangenen Zeiten wieder zu Leben erwecken möchte. Also Originalstücke und dazu viele Kostüme, die eben im Lauf der Zeit, und wir reden hier von 70 Jahren, von den Kostümschneiderinnen des Theaters Ulm genäht wurden und dort dann aufbewahrt wurden. Und darüber hinaus ungefähr noch 5.000 Möbeln, von denen mindestens, sagt man, ein Viertel komplett kaputt ist und der Rest muss restauriert werden, vor allem wegen der Wasserschäden. Was man wissen muss, ist, dass wenn einem Theater Stücke produziert werden, eigentlich nur für die Hauptdarsteller, die Solisten, neue Kostüme hergestellt werden. Und alles andere für den Chor, für die Nebendarsteller, das kommt eben aus diesem sogenannten Fundus. Und davon ist eben jetzt gar nichts mehr übrig geblieben. Also wenn man sich vorstellt, mal so einen 40-köpfigen Chor in der Oper, die werden normal immer aus dem Fundus bestückt. Nichts mehr da davon.
Wir haben ja zufälligerweise beide einen Bezug zum Theater. Ich familiär und du, weil du früher als Kulturredakteur viel übers Theater geschrieben hast. Deshalb würde mich interessieren, wie betroffen warst du denn selbst, als du von den schwerwiegenden Folgen des Brands gehört hast?
Ja, das Wort betroffen ist immer so eine schwierige Vokabel, weil man natürlich nicht selber betroffen ist. Aber in dem Fall war ich tatsächlich, ja, ich glaube, das Wort traurig trifft es einfach, weil ich irgendwie ein bisschen Gefühl dafür habe, was da kaputt gegangen ist. Also ich bin zufälligerweise mit einer der beiden Schneiderin, Hauptschneiderin am Theater seit 25 Jahren befreundet. Die andere, also die Leiterin der Herrenschneiderin, Schneiderei und die Leiterin der Damenschneiderei kenne ich auch sehr gut. Und das ist ja nicht nur deren tägliche Arbeit, die jetzt total betroffen ist. Von denen ist ja quasi das Lebenswerk eigentlich weg, könnte man sagen. Das ist ja das, was sie in ihrer Berufskarriere alles neu geschneidert haben. Und die Verwaltungsdirektorin vom Theater, die Angela Weißert, hat vor Gericht dann nochmal gesagt, dass die wirklich in einer Schockstarre nach dem Morgen gewesen wären und eigentlich auch nach dem Morgen ausgesehen haben, als ob ein Angehöriger gestorben sei.
Ist Ihre IT reif für ein Upgrade in die Zukunft? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH Ihr Ansprechpartner. Die KI- und Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf ein neues Level. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Mit modernen, maßgeschneiderten Lösungen. Von smarter Prozessautomatisierung bis zu individuellen KI-Anwendungen machen Experten Ihr Unternehmen fit für morgen. Natürlich mit erstklassigem Service. Das engagierte Team begleitet Sie von der Idee bis zur Umsetzung für einen reibungslosen, intelligenten Wandel. Die Systemhaus Ulm GmbH. Ihr KI-Systemhaus Nummer 1 in Ulm. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de.
Dieser Theaterfundus und die Zerstörung, die waren wochenlang dann ein Thema bei uns in der Zeitung und auch natürlich im Stadtgespräch. Da ging es dann unter anderem auch um die Frage, wie beeinflusst sowas denn den Spielbetrieb von einem Theater? Du hast gerade schon gesagt, wenn dann so ein Chor auf die Bühne muss und die haben nichts mehr anzuziehen, schwierig. Es war aber auch von Anfang an klar, die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Und tatsächlich hat die Polizei nicht lange gebraucht, um herauszufinden, dass es sich wohl um Brandstiftung handelt.
Das stimmt. Es gab dann ja ein Gutachten. Ich glaube, da kommen wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen länger drauf, genau warum man wie das nachweisen kann. Aber Tatsache ist, dass relativ schnell klar war, dass das eigentlich kein technischer Defekt gewesen sein kann, aufgrund der Art und Weise, wie die Brände entstanden sein müssen. Das andere, der Spielbetrieb ist massiv betroffen. Was wir jetzt noch gar nicht geredet hatten, ist, dass ja auch die zwei Probebühnen, die dort untergebracht waren und die für einen Ablauf im Theater essentiell wichtig sind, einfach komplett zerstört sind. Und wenn Probebühnen weg sind, dann ist der ganze Betrieb natürlich vor riesige Probleme gestellt. Es ist einfach ein riesiger Aufwand, jetzt die Proben abzuhalten. Man braucht Leihgaben von anderen Theatern für Produktionen, weil man es ja nicht schnell alles wieder neu kaufen kann. Das geht ja überhaupt nicht. Und es gibt natürlich auch noch keinen neuen Standort, wo der Fundus hin könnte. Also es sind riesige Aufgaben und im laufenden Betrieb ist das erstmal eine Riesenproblematik. Also es musste auch eine Produktion sofort total verschoben werden. Und ja, also das ist schwer für einen, glaube ich, einen Außenstehenden zu messen, wie heftig das für das Theater eigentlich ist.
Das waren ja dann auch die Fragen, glaube ich, kann man sagen, die in den ersten Wochen bis Monaten im Vordergrund standen, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass sich die Ermittler bedeckt gehalten haben, erstmal zu der Frage, ob es denn überhaupt einen konkreten Tatverdächtigen gibt oder wer ein konkreter Tatverdächtiger sein könnte. Wann hat sich das denn geändert?
Die Verhaftung war ja tatsächlich Monate später des dann Tatverdächtigen. Aber Tatsache ist, dass wahrscheinlich relativ schnell klar war, aus welchen Kreisen eine Brandstiftung vorgelegen haben könnte. Es ist dann einfach aus ermittlungstaktischen Gründen einfach nicht kommuniziert worden. Kennen wir ja bei der Polizei. Aber hinter den Kulissen dürfte es relativ schnell eigentlich klar gewesen sein, in welche Richtung es gehen könnte.
Wir haben es dann erst erfahren, als es zu einer Anklage gekommen ist. Und richtig viele Details gab es dann erst zu Prozessbeginn. Das war im März 2026. Da hat dann der Prozess gegen den Mann, gegen den Tatverdächtigen begonnen. Was genau hat die Staatsanwaltschaft denn dem 42-Jährigen vorgeworfen?
Also Brandstiftung und als Motiv Rache. Das ganz kurz zusammengefasst.
Was genau dahinter steckt, da werden wir jetzt gleich ausführlicher noch darüber reden. Jetzt habe ich ja schon gesagt, in der Nacht damals, da wurde dort aus dieser Halle ein Obdachloser herausgeholt. War das dann der Mann, der auch angeklagt wurde?
Das war jemand, den man da vor dem Feuer quasi gerettet hat und in Sicherheit gebracht hat. Das war nicht der Angeklagte, aber man hat eben bei der Polizei gewusst, dass diese Halle oder das Quartier eine Unterkunft von Obdachlosen war und deswegen gab es wahrscheinlich eben schon relativ schnell die Vermutung, dass das irgendwas mit dem Brand zu tun gehabt haben muss. Es waren zwei Männer und zwei Frauen, die offenbar eine längere Zeit vorher dort schon ihr Quartier nachts aufgeschlagen hatten, zumindest nachts. Und es ist ja so, dass ein Mitarbeiter des Theaters eben festgestellt hat, dass sich dort unerlaubt Leute aufhalten. Und er hat eben auch festgestellt, dass es einen unerlaubten, nicht bekannten Durchgang von der Lagerhalle in den Theaterfundus eben gab. Das hat ja dann das Theater quasi bei der Polizei gemeldet. Und deswegen ist die Polizei dorthin und hat die Obdachlosen diesem Raum verwiesen. Das waren drei Leute. Und es gab noch einen vierten, der dort nur seinen Rucksack hatte. Und das ist letztlich der, der am Schluss vor Gericht gelandet ist, als der mutmaßliche Brandstifter.
Kannst du ein bisschen mehr was dazu sagen? Also ich stelle mir vor, so eine Lagerhalle, die ist ja in der Regel abgeschlossen. Wie genau sind die da reingekommen?
Das ist richtig. Der Theaterfundus war abgeschlossen. Aber es gibt eben diesen Hallenteil daneben. Und die haben im Keller sich selber einen Durchgang geschaffen. In einer dünnen Stelle sind die quasi durchgebrochen. Sind in den Theaterfundus und haben sich dann dort Requisiten und Möbel, also ein Sofa, Bilder interessanterweise auch, vielleicht auch einen Teppich geholt und haben sich dann in ihrem Lager, in ihrem Hallenteil gemütlich gemacht.
Das heißt, das war der Polizei dann ja an dem Punkt bekannt, dass diese wohnsitzlosen Menschen da gelebt haben in diesem Teil der Halle. Und gab es dann gleich auch wirklich die Verbindung zu einer dieser Personen, beziehungsweise den Verdacht, dass eine dieser Personen mit dem Brand zu tun haben könnte?
Das muss relativ schnell in den ersten Vernehmungen rausgekommen sein, weil wie gesagt, es sind drei Obdachlose von der Polizei am Tag vor der Brandnacht dort angetroffen worden, sind dieser Halle verwiesen worden. Von einer vierten Person hat man den Rucksack gefunden. Dieser Rucksack hat sich dieser Mann dann von der Polizei abgeholt. Und das ist der Polizistin dort schon aufgefallen, dass der sehr betroffen war, niedergeschlagen, offenbar auch geweint hat beim Rausgehen. Also, dass er diesen Wohnplatz, diesen Schlafplatz verloren hat, muss ihn sichtlich getroffen haben. Und in den Tagen nach dem Brand, als man dann diese Menschen vernommen hatte, hat dann eine der obdachlosen Frauen den dann später Angeklagten eben massiv belastet und hat berichtet, der hätte gesagt, er würde die Halle abfackeln. Sie hat auch gesagt, sie würde ihm das zutrauen, der hätte schon sehr viel auf dem Kerbholz gehabt. Und so ist dann, glaube ich, der Verdacht sehr schnell auf diesen Mann gefallen, der dann, wie man von weiteren Zeugenvernehmungen weiß, eben auch in der Nacht in der, sagen wir mal, Bahnhofsnähe zumindest alkoholisiert und fluchend angetroffen wurde, also nach der Tat.
Du hast gesagt, er war offensichtlich traurig, dass er da seinen Wohnplatz, Schlafplatz verloren hat. Und du hast aber auch schon das Wort Rache in den Mund genommen. Es soll Rache gewesen sein, dass da ein Feuer gelegt worden ist. Wie passt das beides zusammen?
Naja, er ist die Rache dafür, dass man ihm den Schlafplatz weggenommen hat. Er muss einfach richtig sauer, betroffen und sauer darüber gewesen sein, dass er diese Schlafstätte verloren hat. Und die haben sich da ja offenbar auch wirklich gemütlich und gut eingerichtet. Naja, die Polizistin hat später vor Gericht gesagt, es war ja auch irgendwie ein guter Platz. Also sie hat ja schon verstanden, dass man da nicht weg wollte. Und da muss er halt wirklich sauer drüber gewesen sein, dass sie vertrieben worden. Und dann, ja, also insofern Rache, Zorn passt schon als Motiv.
Der Vorwurf später im Prozess, der war dann ja auch, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben soll. Und bevor wir da jetzt weiter drüber reden, erklärt unsere Kollegin Jasmin Nalbantoglu mal kurz, was genau überhaupt mit diesem Begriff gemeint ist.
Wenn ein Mensch vorsätzlich ein Feuer an einem fremden Gebäude legt oder es in Brand setzt, handelt es sich um Brandstiftung. Das gilt zum Beispiel auch, wenn eine Person ein fremdes Warenlager, einen Wald oder ein Auto anzündet. Landet ein Brandstifter oder eine Brandstifterin vor Gericht, muss er oder sie mit einer Freiheitsstrafe von 1 bis 10 Jahren rechnen. Die Strafe kann geringer ausfallen, wenn es sich um einen minderschweren Fall handelt. Neben der Brandstiftung gibt es im Strafgesetzbuch auch die schwere Brandstiftung, die besonders schwere Brandstiftung, die Brandstiftung mit Todesfolge und die fahrlässige Brandstiftung. Wenn jemand zum Beispiel mit einer Zigarette in der Hand einschläft und dadurch ein Feuer auslöst, kann es sich um eine fahrlässige Brandstiftung handeln. In solchen Fällen ist eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren möglich.
Jetzt würde mich interessieren, lässt sich in unserem Fall denn überhaupt nachweisen, dass das Brandstiftung war und nicht einfach irgendwie ein Defekt an der Stromleitung oder was Ähnliches?
Das war offenbar relativ einfach. Der Gutachter hat vor Bericht davon gesprochen, dass es geradezu bilderbuchmäßig war. Kann man sich fragen, ob das die richtige Vokabel für so einen schrecklichen Schaden ist, aber aus seiner Sicht war das eben relativ klar, dass es sich um drei unterschiedliche Stellen im Erdgeschoss und um eine Stelle im Obergeschoss gehandelt hat. Unabhängige Stellen, bei denen man eben ohne Zweifel nachweisen kann, dass dort das Feuer ausgebrochen ist. Vielleicht ein oder zwei Brandherde noch mehr, also es sind mindestens vier gewesen, unabhängig voneinander und innerhalb von 15 Minuten. So eine Zufälligkeit ist einfach nicht drin. Und dann kommt noch hinzu, dass es dort ja keine Kabel oder entsprechende elektrische Anlagen gibt. Das ist also ein technische Ursachen oder eine Selbstentzündung eigentlich komplett ausgeschlossen werden können. Also da war der Gutachter komplett sicher in seinem Nachweis, dass sie es hier mit Brandstiftung zu tun haben.
Der Gutachter hat ja auch gesagt, dass das alles noch hätte viel schlimmer ausgehen können.
Er hat gesagt, es stand tatsächlich spitz auf Knopf und es war ja auch ein Rieseneinsatz von der Feuerwehr, wo, glaube ich, 100 Rettungskräfte im Einsatz waren. Es hätte tatsächlich fast eine Explosion gegeben und dann hätte ein Vollbrand wäre dann entstanden natürlich und es hätte auch auf weitere Gebäude in der Umgebung übergreifen können. Jetzt ist es zwar so, dass die Halle selbst quasi unbrennbar ist, also in ihrer Struktur, weil es eben eine Stahlbetonkonstruktion ist, aber wie er schon vor Gericht so schön gesagt hat, alles, was brennen konnte, hat gebrannt. Also insofern war die Feuerwehr dann auch noch rechtzeitig da, sonst hätte es in diesem Quartier vielleicht noch massivere Schäden gegeben.
Das heißt, der Gutachter schon mal konnte nachweisen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Und du hast ja auch schon gesagt, es gab eine Zeugin, die den späteren Angeklagten dann auch sehr belastet hat in diese Richtung.
Also offenbar war es so, dass sich diese Obdachlosen an dem Tag, nachdem sie der Halle verwiesen worden sind, wieder getroffen haben im Areal am Deutschhaus oder Lederhof, da miteinander geredet haben und da muss der spätere Angeklagte der Frau gegenüber gesagt haben, er fackelt den Laden irgendwie ab. Es ist auch so, dass er bei einer der Vernehmungen dann einem Polizisten gegenüber die Tat eingestanden haben muss. Andererseits hat er später seinem Gutachter, seinem psychiatrischen Gutachter gegenüber gesagt, er sei es nicht gewesen. Aber trotzdem, diese Aussagen standen natürlich im Raum.
Das Interessante an der Zeugin war ja auch, die hat der Polizei gegenüber ausgesagt, im Prozess dann später ist sie aber nicht erschienen.
Nee, und das haben wir bei Taten, die in diesem Milieu stattfinden, immer mal wieder, dass man nämlich dieser Menschen dann nicht mehr habhaft wird, um sie als Zeugen vorzulagen. Das heißt, man hat sie am Tag nach der Tat als Zeugin vernehmen können auf der Polizei, da gibt es eben die Aussage, aber man hat sie später nicht mehr gefunden. Als es dann im März 2026 zum Prozess gekommen ist, hat man einfach nicht mehr, ja, man hat keine zustellbare Adresse gehabt, hat nicht gewusst, wo sie sich aufhält. Und deswegen war es dann so, dass ihre Aussage von der Zeugenvernehmung bei der Polizei vor Gericht einfach verlesen wurde.
Jetzt haben wir den Angeklagten in unserem Fall ja schon so ein bisschen umkreist immer mehr. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen genauer noch auf ihn eingehen. Angefangen dabei, was hat er denn, nachdem dieses Feuer angefangen hat zu brennen, gemacht?
Offenbar ist er nicht weit weggegangen. Denn es gibt dann nachts zwei Zeuginnen, die ihn gesehen haben in der Nähe des Bahnhofs bzw. der Straßenbahnhaltestelle. Er muss ziemlich betrunken gewesen sein, er muss vor sich hingebrabbelt geschimpft haben. Er muss eine dieser Frauen gefragt haben, ob er mit ihr mit nach Hause kann, weil er eben keine Schlafstätte mehr hatte. Also das ist relativ klar, dass er da gewesen sein muss, weil es zwei unabhängige Zeuginnen sind voneinander, wobei die vor Gericht, glaube, das kann man sagen, ansonsten nicht sehr brauchbar waren in den Aussagen, weil sie auch in dieser Nacht teilweise selbst relativ alkoholisiert waren und sich an sehr vieles nicht mehr erinnern konnten, wollten.
Es klingt aber schon so nach einem Menschen, der den Halt im Leben verloren hat. Dein erster Artikel zum Gerichtsprozess, der hat auch so angefangen. Es ist ein Mensch, der am Rand der Gesellschaft lebt, wie man so sagt, aber auch einer, der unter uns lebt, wie man ebenfalls so sagt. Woran genau konnte man das festmachen?
Ja, das sind so Formulierungen, die ich dachte, die sind ja eigentlich so Klischeebezeichnungen, die man einfach mal so sagt, aber die sagen eben dann doch irgendwie etwas, weil diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft und wir sehen sie eigentlich auch tagtäglich. Wir wollen manchmal nicht hingucken und hier ist einer von diesen Menschen sehr kenntlich geworden, weil er in seinem Zorn dieser Aktion riesigen Schaden angerichtet hat und dann saß der halt da vor Gericht und hat auch seinem Leben dann auch erzählt und man fragt sich ja, wie kommt ein Mensch an diesen Punkt immer wieder, wie kann so etwas passieren? Und dabei wurde so ein bisschen sein Leben wie so ein Mosaik eigentlich erkennbar, also zerrissenes Leben ohne Halt, keine richtigen Wurzeln, viel Alkohol, wenig Antrieb, immer wieder die falschen Freunde.
Kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen, was hat man so über den Mann erfahren?
Also er war ein gebürtiger Türke, der aber im Kleinkindalter mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen ist. Da sagt auch, also er denkt und lebt als Deutscher, hat in der Türkei irgendwie nichts zu tun. Er sei in Blaubeuren im Sandkasten aufgewachsen. War auf der Hauptschule, hat die offenbar auch abgeschlossen, danach eine Malerlehre gemacht, hat die aber dann abgebrochen, weil er durch eine Prüfung gefallen war und hat dann gemeint, danach wollte er keine Ausbildung nochmal anfangen. Ausbildung sei irgendwie nicht so wichtig. Hat sich dann die meiste Zeit durchgeschlagen mit Jobs, hat gearbeitet auf dem Bau. Die letzten 2 Jahre offenbar nicht mehr. Da hat es immer mal wieder Ärger im Job gegeben. Er hätte ja in der Nähe von der Arbeitsstelle geraucht, das hat man ihm untersagt. Und dann hat er gemeint, ja, wenn ihm die Arbeit keinen Spaß macht oder man mit ihm schimpft, dann geht er halt einfach. Und er hat immer wieder da den Eindruck vermittelt, eben wenig Antrieb zu haben, sich ein bisschen treiben zu lassen. Und er ist dann, nachdem er diese letzte Arbeitsstelle verloren haben muss, wohl in die Obdachlosigkeit geraten, hat sich dann in Ulm, einer größeren Stadt, eben mehr aufgehalten. Tatsächlich hatte ich ihn selber auch schon im alten Friedhof mal gesehen, hat sich am Ostplatz aufgehalten, hat dann vor Gericht gesagt, er hätte sich schon immer mal wieder nach einer Wohnung umgeschaut, auch noch Jobs, aber es hätte halt nicht mehr so richtig geklappt. Er hat Pfandflaschen, Dosen gesammelt, immer nur so viel, dass es wieder für 1-2 Bier reichte. Hat dann gesagt, auf die Weise seien halt am Tag dann 3 Bier oder 4 oder 5 Bier zusammengekommen oder vielleicht halt auch mal 7. Und am Wochenende dann noch Schnaps, Wodka. Er hat gemeint vor Gericht, er würde gar nicht so arg viel vertragen, aber letztlich schon seit einer seiner Jugend trinken, Cannabis konsumieren und andere Drogen nur, wenn es sich mal ergibt, wie er so schön gesagt hat. Über die Jahre ist er zumindest 2-mal von der Polizei aufgesammelt und in die Psychiatrie gebracht worden, wegen Alkohol und Aggressionen, aber da kam er halt immer nach wenigen Tagen raus. Eine Therapie, hat er gesagt, müsse er nicht machen, weil er nicht abhängig sei, er bezieht Bürgergeld, hat ein bisschen Schulden, aber das sei nicht wichtig. Er wird oft Sachen verlieren, braucht jeden Monat ein neues Handy. Ja, sei alleine, hat keine Kinder. Er wird eigentlich gern heiraten, aber da müsste er halt mal die entsprechende Person erst mal kennenlernen, wie er sagte. Und dann hat er noch so Auswanderungsfantasien gesagt nach Indien oder Südamerika. Es war alles nicht sehr konkret und hat einfach gemerkt, ja, von einem Tag zum anderen und einfach nicht mehr den Antrieb zu haben. Und auf der anderen Seite ist er ja erst, also als er vor Gericht stand, 42 gewesen. Ne?
Wie ist er denn da vor Gericht aufgetreten?
Er hat zugehört. Wie aufmerksam, kann ich tatsächlich von seiner Mimik, von seiner Haltung schwer sagen. Auch sein Verteidiger hat gesagt, dass ihm der Mann schon rätselhaft vorgekommen sei. Und man hat auch so den Eindruck gehabt, dass Ausmaß, was er da vielleicht als Strafe bekommt, ist ihm auch irgendwie egal.
Wir haben ja gerade schon gehört, Brandstiftung, da geht es in der Regel dann in solchen Fällen um mehrere Jahre Haftstrafe. Natürlich muss einem dafür dann auch erstmal für eine Verurteilung die Tat nachgewiesen werden. Du hast schon gesagt, also es gab ein Gutachten, wir haben diese Aussage der Zeugin dazu. Was hat er selbst denn zum Tatvorwurf gesagt?
Also am allerersten Tag beim Prozessauftakt wollte er eigentlich lossprudeln, wollte sagen, dass es da sehr ärgerlich sei, was da passiert wäre. An der Stelle ist er allerdings von seinem Anwalt schon ausgebremst worden, aus Gründen, und hat dann aber weiter auch tatsächlich gar nichts mehr gesagt. Er hat nur eben Angaben zu seiner Person gemacht. Das war das, was ich eben aus seinem Leben erzählt habe. Und ganz am Schluss hat er der Angeklagte immer noch die Möglichkeit eines letzten Wortes nach dem Urteil. Und da hat er dann gemeint, ich habe nichts mehr zu sagen.
Du hast ja auch schon erwähnt, also er ist schon davor mit der Polizei in Kontakt gekommen, was ja schon auffällig ist.
Ja, also es sind ja wie üblich vor Gericht seine Vorstrafen vorgetragen worden. Und das war wirklich eine 30-minütige Litanei. Das kann man, glaube ich, nicht anders ausdrücken. Das war Betrug, Einbrüche in Wohnungen, in ein Autohaus, versuchter Raub, Drogendelikte, gefährliche Körperverletzung, tätliche Angriffe auf Polizisten, Beleidigungen. Es war wirklich endlos viel. Aber es hatte so das Muster gehabt, dass er ganz oft eigentlich wirklich nur so Mittäter war, nach mitgehangen, mitgefangen. Bei diesem Einbruch im Autohaus ist er halt mitgefahren, hat Schmiere gestanden. Der wollte keine Autos klauen. Diese Körperverletzung, die er da zuletzt hatte, da ist ein Freund von ihm in einer Diskothek in eine Schlägerei geraten. Und dann hat er halt mitgeschlägert, hat allerdings natürlich auch dann eine Flasche oder ein Glas auf dem Bein ins Gesicht von jemand anderem geschlagen. Also schon dann auch irgendwie heftig. Aber es ging selten oder eigentlich
gar nicht irgendwie so richtig von ihm aus, obwohl es unendlich viele Vorstrafen waren. Und er hatte über die Jahre auch schon 4 Bewährungsstrafen, also Haftstrafen auf Bewährung bekommen. Und er war natürlich etliche Geldstrafen. Und er war nach der letzten Körperverletzung eben auch auf Bewährung draußen, was dann natürlich am Schluss eine Rolle gespielt hat beim Strafmaß.
Wir haben jetzt über den Angeklagten selbst gesprochen. Wir haben auch über den Schaden in der Halle gesprochen. Du hast aber auch schon angesprochen, es ist natürlich auch ein Schaden am Gebäude selbst entstanden und auch dazu gab es dann noch ein Gutachten.
Klar, das ist natürlich ein riesiger Schaden gewesen. Der Gebäudeschaden ist von einem Gutachter auf 6,15 Millionen Euro beziffert worden. Das heißt, so viel würde die Sanierung, die Wiederherstellung kosten. Das ist natürlich keine reale Größe, weil man dieses Gebäude nicht mehr sanieren würde, sondern man würde da einen Neubau herstellen und dann kommt der sogenannte Nettozeitwert ins Spiel und den hat der Gutachter mit 3,2 Millionen beziffert. Das heißt, wir kommen aber so und so irgendwie schon im Gesamten an eine zweistellige Millionenzahl an Schaden, wenn man sich das realistisch betrachtet.
Das heißt, was man insgesamt festhalten kann, zum Glück ist niemand verletzt worden bei diesem Feuer, aber der Schaden auf mehreren Ebenen ist einfach wirklich riesengroß.
Und er ist in dieser Form auch einfach nicht mehr zu beheben, weil niemand wird hergehen und all diese mehr als 20.000 Kostüme in dieser Form wieder beschaffen, schneidern. Das ist unwiederbringlich verloren zu einem großen Teil. Es war schon sehr auffällig, dass das, was die verschiedenen Gutachter letztlich zu den Schaden gesagt haben, nicht all das unterm Strich ausdrücken kann, was da wirklich verloren gegangen ist. Also man hat ja gern diese Worte wie unermesslich, unschätzbar, aber in diesem Fall ist es wirklich zutreffend und auch die Millionen stehen da irgendwie als krasse Zahlen im Raum und doch sagen sie einfach nicht alles aus, was hier zerstört wurde.
Jetzt klingt alles, was man so im Prozess gehört hat, würde ich mal sagen, nach einer relativ eindeutigen Sache. Wie klang es denn dann in den Plädoyers? Waren da die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft auch relativ nah, sage ich mal, aneinander dran? Oder gab es doch sehr unterschiedliche Auffassungen über das, was da passiert ist?
Letztlich muss man sagen, dass für die Staatsanwaltschaft war das Geschehen völlig klar gewesen in ihrem Vortrag. Und man hat gesehen, dass der Verteidiger, der natürlich seiner Aufgabe total korrekt nachgekommen ist, aber auch durch seinen Mandanten echt an Grenzen geraten ist. Das hat er ja auch wirklich so deutlich gesagt. Natürlich gab es letztlich nur Indizien für die Täterschaft. Wir haben ja hier kein Geständnis, wir haben niemanden, der ihn am Tatort beobachtet hat. Die Indizien sind sehr stark gewesen, aber klar, die Frau, die sozusagen der gegenüber sein Motiv geäußert hat, die war nicht vor Gericht. Also wir haben einfach eine Indizienkette. Und darauf hat der Verteidiger nochmal hingewiesen. Er hat darauf hingewiesen, dass sein Mandant natürlich berauscht war in der Nacht und dass dieser Mensch etliche Baustellen habe, die mit sich rumschleppe, die aber auch ihn, den Verteidiger, immer wieder an Grenzen gebracht hat. Was dem Verteidiger eigentlich wichtig war, ist, dass es eine Unterbringung einer Entziehungsanstalt geben sollte, eben wegen der massiven Alkoholproblematik des Angeklagten, aber auch wegen schizoider Charakterzüge, von denen seitens seines Gutachters die Rede war.
Wie hat das Gericht denn dann am Ende geurteilt?
Das Gericht hat eine Haftstrafe von 6,5 Jahren gegeben. Es hat die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nicht für notwendig erachtet. Eine Rolle bei dem Urteil hat natürlich gespielt, dass der Angeklagte unter Bewährung auf freiem Fuß war und dass er eben schon vielfach vorbestraft war.
Und bei dem Urteil ist es auch geblieben?
Mhm. Ja.
Das heißt, der Mann, der sitzt jetzt im Gefängnis, der Fall ist gelöst, gerichtlich entschieden, aber im Theater sind die Folgen von dem Ganzen ja nicht vorbei. Also die Mitarbeitenden, die sind jetzt immer noch damit beschäftigt, mit den Folgen dieses Brandes umzugehen.
Das ist etwas, was das Theater Ulm noch über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte beschäftigen wird. Das ist zum einen natürlich die Frage des Geldes. Es wird die Frage der Versicherungen sein, aber auch des konkret Machbaren. Also ganz im Alltag gibt es natürlich die dringliche Frage, dass wir immer noch keine andere Probebühne wieder haben. Das muss natürlich möglichst zeitnah in der Stadt Ulm gelöst werden. Dann die Frage, wo es ein neuen Fundus geben wird und dann eben wie dieser Fundus bestückt werden kann. Also man kann wirklich sagen, dass das Theater Ulm einen großen Teil seiner Geschichte verloren hat und diese Geschichte kann man nicht von einem auf anderen Tag kaufen, wiederherstellen. Und weil du das gerade so gesagt hast, Anfang jetzt von deiner letzten Frage, ja, und der Mann sitzt im Gefängnis, das ist auch etwas, was man aus diesem Fall so ein bisschen mitnimmt, weil man denkt, ja, dann sitzt er jetzt seine Jahre ab, aber dann kommt er raus ist halt dann in der zweiten Hälfte seiner 40er. Er wird in seinem Leben sicherlich in überhaupt keiner anderen Position sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dann mit sehr großem Antrieb rauskommt. Wir reden auch immer von Resozialisierung. Da hat man in dem Fall irgendwie so gar kein gutes Bild. Und das ist eigentlich auch etwas, was einem dann so noch eine Weile beschäftigt nach so einer Geschichte. Was geschieht mit dem dann weiter, mit dem Mann in dieser Gesellschaft?
Wir haben es ja bei uns im Podcast immer wieder auch mit Tätern zu tun, bei denen sich schon davor im Leben irgendwie so eine Unstetigkeit oder Probleme oder so abgezeichnet haben. Einfach Dinge, die sich wiederholen und wo Menschen nicht rauskommen. Aber ich glaube, auch in diesem Fall ist es natürlich besonders deutlich, dass irgendwie jetzt nicht es bei dem, was man bisher über den Mann erfahren hat, nicht irgendwie so die Aussicht gibt darauf, dass er dann nach seiner Haftstrafe, wenn er die abgebüßt hat, nach draußen kommt und dann startet er in ein neues Leben und alles funktioniert. Irgendwie scheint es nicht.
Das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen. Und deswegen bleibt auch etwas übrig von diesem ganzen Fall, was einem so ein bisschen zusetzt, weil man einfach denkt, was hat der da angerichtet? Der war sauer, er war zornig, der wollte sich rächen. Der hat aber sicherlich kein Bild gehabt, was ein Theaterfundus ist. Der wollte diese Städte abfackeln, der halt gewohnt hat. Der hat kein Bild gehabt von 27.000 Kostümen aus 70 Jahren, die er jetzt kaputt machen will. Es ist überhaupt nicht seine Welt. Und trotzdem hat er so einen unermesslichen Schaden in dieser Nacht angerichtet. Und das ist etwas, was so ein klammes Gefühl in diesem Fall einfach übrig lässt.
Gibt es denn für dich in diesem Fundus irgendwelche besonderen Dinge, Möbel, Kostüme, irgendwas Besonderes, ja, was bei dem Brand zerstört wurde und wo du dann nochmal dran denken musstest?
Also vor meinem Auge sind tatsächlich aus vielen Jahren als Theatergänger natürlich besondere Kostüme wieder aufgetaucht. Und dann frage ich mich immer, war das geliehen? War das vom Theater? Ist das jetzt kaputt gegangen? Bei den meisten Sachen muss ich davon ausgehen, dass sie kaputt sind, was so eine makabre Pointe ist. Es gibt ja immer wieder Zeitstücke, die auch während des Dritten Reiches spielen und wo man sich natürlich dann so Wehrmachtsuniformen und so bedient hat aus dem Fundus, und die sind natürlich jetzt auch alle kaputt. Und die Vorstellung, wenn man dann wieder so ein Zeitstück irgendwann spielt, dass man jetzt wieder neue SS-Uniformen schneidern muss dafür, die finde ich ein bisschen makaber. Aber eigentlich ist es die schiere Menge, die mir hier in den Gedanken zusetzen, die ich so krass finde, was da einfach verloren gegangen ist. Also ich weiß nicht, wer von unseren Hörern mal an so einem Tag der offenen Tür mal im Theater war und sich auch Fundusteile angeguckt hat, wenn man da durch laufende Meter der irrsten und tollsten Kostüme durchgeht und die Vorstellung, dass das alles in den Flammen aufgegangen ist, finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Für das Theater, aber auch für die Stadt Ulm.
Damit sind wir am Ende dieses Falls angekommen. Es ist mal ein bisschen ein anderer Fall, als wir sie sonst so oft hier im Podcast haben, aber, wie du schon gesagt hast, ein Fall, der die Stadt Ulm und vor allem das Theater viel beschäftigt hat und auch noch lange beschäftigen wird. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Gerne.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.